wollte Schauspielerin werden eigentlich als
cool.
Kind.
Okay, ja.
Und das war mein großer Traum und habe dann aber gemerkt, so vor der Kamera stehen, will ich hier so ins Rampenlicht eigentlich nicht. Eigentlich ist es doch viel spannender, wenn man die Geschichten von anderen Menschen rausfindet. Mhm. Da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, nach Amerika zu gehen. Ich begleite zum Beispiel ein Spiel Iran-Belgien, wo ich mir gar nicht so sicher sein kann, ob das so stattfindet, ob das so stattfinden sollte.
Ja.
Mein erster Arbeitstag bei Red Bull. Doch, da erinnere ich mich sehr. Ich bin auf diesen Campus gekommen und war überrascht, dass alle Menschen gut aussehen und alle Menschen gut gekleidet sind und super stylisch und wusste nicht so ganz, ob ich da in diese Welt reinpasse. Ich war überfordert mit den vielen Red Bull Kühlschränken, habe dann auch relativ schnell in den ersten Monaten, glaube ich, 5 Kilo zugenommen, weil man nicht jeden Tag Red Bull trinken sollte. Ich glaube, die Fußballer sind schwierig, weil wenn man andere Sportarten anschaut, die sind ja sehr dankbar, ne? Viele Sportler, wenn über sie berichtet wird. Bei den Olympischen Spielen jetzt, den Winterspielen sowie den Sommerspielen, war es so erfrischend, mit Sportlern zu sprechen, die einfach geredet haben, die sich gefreut haben, dass du da warst, die dich angeschaut haben. Und das ist ein Riesenpunkt. Fußballer schauen dich heutzutage nicht mehr an.
Willkommen bei einer neuen Folge des TV Media Podcasts. Mein Name ist Peter Slavin, ich bin Redakteur bei TV Media. Heute zu Gast habe ich Amelie Stiefvater.
Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Endlich hat's geklappt.
Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich habe eine Reportage gemacht für TV Media Behind the Scenes bei Canal Plus, wo du ein Champions League Spiel moderiert hast. Und da haben wir uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist.
Bestimmt ein Jahr. Es war in der vergangenen Saison.
Ich glaube auch.
Es war viel zu lang.
Ziemlich sicher ein Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch, irgendwann kommst du zu mir zum Podcast. Und jetzt haben wir es geschafft.
Gut Ding braucht Weile,
ja,
würde ich sagen.
Aber du bist da und das ist alles super. Ich finde das gut, ja. Amelie, du bist Journalistin, Sportmoderatorin, Moderatorin, Doku-Filmerin, also Filmemacherin. Wenn du in einem behördlichen Formular bei Beruf was ausfüllen musst, was schreibst du dann hin?
Meistens Sportjournalistin.
Okay.
Selbstständige Sportjournalistin oder Filmproduzentin. Aber Sportjournalistin umfasst das eigentlich alles.
Mhm.
Der Begriff passt ganz gut.
Und wenn dich jemand so fragt, dann würdest du das auch sagen, Sportjournalistin, ja?
Ja, doch. Das bin ich ja.
Ja. Aber auch Filmemacherin, du machst ja Dokus.
Aber das gehört dazu. Also ich finde, Sportjournalismus ist genauso der Überbegriff. Mhm. Ich habe dann meine eigene Produktionsfirma, da produziere ich Sportfilme und jetzt darf ich seit 3 Jahren auch moderieren. Das ist so ein nice to have, aber es ruht alles auf dem Journalismus. Und deswegen finde ich Sportjournalismus einen schönen Dachbegriff.
Wann hast du gewusst, dass du Sportjournalistin werden willst?
Gute Frage. Ich wollte schon immer Journalistin werden.
Mhm.
Also ich bin aufgewachsen. Nee, stimmt nicht. Boah, jetzt lüge ich. Ich wollte Schauspielerin werden eigentlich als
cool.
Kind.
Okay, ja.
Und das war mein großer Traum. Und habe dann aber gemerkt, so vor der Kamera stehen, will ich hier so ins Rampenlicht eigentlich nicht. Eigentlich ist es doch viel spannender, wenn man die Geschichten von anderen Menschen rausfindet.
Mhm.
Und dann hat es mich relativ schnell hinter die Kamera gebracht. Und ich wusste, ich will Journalistin werden und damit die Geschichte von anderen Menschen erzählen. Habe dann in der Kultur angefangen und habe aber relativ schnell gemerkt, da ich sehr sportaffin bin, sehr viel Sport gemacht habe, dass mir der Sport am Herzen liegt und dass man das schafft, diesen Traumberuf dann auch wirklich ausüben zu dürfen. Dafür bin ich immer noch sehr dankbar.
Studiert hast du in Wien?
Ja, studiert habe ich in Wien, Publizistik und Kommunikationswissenschaften.
Warum in Wien? Geboren bist du in?
In Berlin.
Ja.
In Deutschland. Meine Mutter war Tirolerin und mein Papa aus dem Schwarzwald.
Mhm.
Und ich hatte dann von Berlin genug und von dieser großen Stadt und wollte irgendwie ganz naiv, wie ich war, mal Österreich und meine Wurzeln kennenlernen.
Mhm.
Jetzt musst du vorstellen, Tirol. Ich dachte, dann kann ich, mein Bruder wohnt in Tirol, den immer noch besuchen.
Mhm.
Bin dann aber nach Wien gezogen und habe relativ schnell gemerkt, dass es doch schon noch weit ist, meinen Bruder zu besuchen.
Ja.
Aber habe mich in die Stadt verliebt. Ich bin hergegangen, habe mir die Uni angeschaut und wusste, da möchte ich wohnen.
Mhm.
Und war dann 4 Jahre hier.
Mit 18, 19 oder wie alt warst du?
Ja, das ist alles schon so lang her. Direkt nach dem Abitur bin ich Backpacken gegangen durch Australien.
Wow.
Ein halbes Jahr. Habe dann noch ein Praktikum gemacht und bin dann nach Wien, ja. Also 18.
Da muss ich kurz nachhaken. Australien, das ist wieder ganz woanders. Also du bist so ein bisschen, also bist reisefreudig auf jeden Fall, oder?
Ich liebe Reisen, ja.
Mhm.
Schon eigentlich immer. Ich finde es total toll, andere Kulturen, Menschen kennenzulernen.
Mhm.
Auf sich selbst irgendwie auch. Ja, dass es auf dich selber ankommt, ne? Also, weil damals durch Australien alleine als Frau zu reisen, das war irgendwie noch was Besonderes. Heutzutage gibt's ja schon großen Backpack-Journal, also ja, Backpack-Tourismus vor Ort auf jeden Fall. Aber Australien hat es mir irgendwie angetan. Ich wollte surfen lernen, ich wollte im Meer rumplanschen, ich wollte Salzwasser spüren und hab's dann einfach gemacht.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Mein Papa ist auch sehr reisefreudig gewesen. Also der ist nach dem Abitur durch Spanien gebackpackt. Also der hat mich unterstützt, hat mir geholfen, den Backpack zu füllen. Und meine Mutter war ein bisschen skeptisch, hat es akzeptiert und sich dann gefreut, als ich wieder nach Hause kam und alles gut war.
Damals, blöde Frage, gab es damals Handys?
Nein. Ich habe letztens wieder geschaut, ich habe E-Mails geschrieben.
Ja.
Ich habe wirklich, sobald es ein Internetcafé gab, E-Mails geschrieben. Und ich muss noch mal weiter zurückgehen, weil ich war in der 10. Klasse in Amerika im Austauschjahr. Und da hat mein Vater mir damals zu Weihnachten ein E-Mail-Tagebuch gebastelt, wo er alle E-Mails, die ich ihm geschrieben habe, zusammengepackt hat. Und es ist so schön, ich bin da jetzt beim Aufräumen wieder drüber gestolpert, wenn man so eine Entwicklung liest, die man als Mensch hat, ne, wenn man ins Ausland geht. Also die ersten E-Mails haben begonnen mit: Papa, hol mich hier raus. Was mache ich hier? Ich habe Heimweh. Die Amerikaner sind verrückt. Ich werde hier fett. Es war wirklich schlimm. Bis hin zu den letzten E-Mails, wo drin stand: Ich will nicht zurück und hier ist alles viel schöner. Und wieso muss es jetzt schon vorbei sein? Und so eine Entwicklung irgendwie wahrzunehmen, das schaffst du nur beim Reisen.
Und wie geil, dass du das jetzt, also dass du das aufbewahrt hast, also dass du das nachlesen kannst.
Ja. Kennst du das nicht, dass du mal zu Hause beim Aufräumen irgendwas entdeckst, wo du denkst, Wahnsinn, kann ich mich fast nicht mehr erinnern?
Ja, ich schmeiße immer alles weg, glaube ich.
Warum?
Also, ja, Fehler, ich weiß. Ich werde es ändern. Reisen ist großartig, ja. Amerika, Australien, irre. Also du warst wirklich quasi von einem Ort der Welt an den anderen. Wo hast du dir am besten gefallen?
Die Amerika-Zeit war sehr prägend. Wenn du da mit 15 ins Ausland gehst, alleine bist, in eine Gastfamilie kommst, eine wirklich andere Kultur kennenlernst, das hat mich enorm geprägt. Ich mochte die Amerikaner, ich mag diese Aufgeschlossenheit, ich mag das Schulsystem, ich mag den Sport. Also ich habe da im Volleyballteam stattgefunden, aber auch bin geschwommen und das konnte man alles irgendwie verbinden. Man war da so ein Teil einer Gemeinschaft, was wir in unserem Schulsystem halt leider nicht haben. Deswegen würde ich sagen, ich würde auf Amerika tippen. Australien war auch toll, die Menschen sind offen, die Landschaft ist großartig. Aber da hat es mich nochmal anders verwurzelt, wenn du da wirklich lebst und ja in die Schule gehst und deine Freunde hast.
Apropos Amerika, die Fußball-WM steht vor der Tür. Du wirst fürs ZDF wieder moderieren. Ich finde das vielleicht zwiespältige Gefühle trotzdem oder anders. Zuerst anders gefragt, wirst du dort sein oder in Deutschland?
Ich habe tatsächlich das Privileg, 6 Wochen durch Amerika, Mexiko und Kanada reisen zu dürfen. Großartig, als ich das erfahren habe, war ich außer Häuschen, bin rumgesprungen, habe mich gefreut, habe schon gehofft, dass ich an manche Orte komme, um wieder Freunde treffen zu können, alte Weggefährten. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Also jetzt habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen, nach Amerika zu gehen. Ich begleite zum Beispiel ein Spiel Iran-Belgien, wo ich mir gar nicht so sicher sein kann, ob das so stattfindet, ob das so stattfinden sollte.
Ja.
Wir machen Sport. Ich bin eine Sportjournalistin, deswegen weiß ich, der Sport wird gut sein. Aber das Ganze drumherum, Trump, Irrsinn, Mexiko, es ist alles schon ja irgendwie gruselig geworden, in welcher Zeit wir gerade leben.
Gab es eigentlich schon eine Krisensitzung vom ZDF? Was passiert bei Iran, Belgien, wenn es ausfällt, oder habt ihr da schon drüber gesprochen?
Tatsächlich nicht. Wir überlegen die ganze Zeit, es soll ja anscheinend stattfinden. Trump hat ja nochmal gesagt, sie können gerne kommen. Mhm. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Iraner da nach Amerika jetzt ihre Fußballnationalmannschaft schicken wollen. Es gab natürlich Sitzungen, wie gehen wir um mit Krisensituationen vor Ort? Also was passiert, wenn? Wie sind wir abgesichert? Haben wir einen Fahrer in Mexiko, der uns von A nach B bringt? Wo sind wir sicher aufgestellt, sicher aufgehoben? Also das sind doch so viele Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Und ich sollte auch mal damit anfangen langsam.
Aber eigentlich absurd, von wegen Sport und Politik kann man trennen, unmöglich, oder?
Eigentlich nicht. Mhm. Und das finde ich aber auch das Schöne. Ich war in Katar das erste Mal, als ich beim ZDF angefangen habe, bei der WM dabei und habe meinen Fokus auch auf Geschichten drumherum gelegt. Ich wollte Geschichten erzählen von dem Land, weil wir ja alle mit dem erhobenen Zeigefinger in das Land gefahren sind und gesagt haben, es ist alles schlecht, was da ist und wie können wir nur eine WM dort stattfinden lassen. Und ich wollte trotzdem die Menschen kennenlernen vor Ort. Ich wollte die Geschichte hinter den Geschichten irgendwie schnappen und fand das eigentlich ganz schön, auch dieses Spannungsfeld, dass eben, wenn ein Großereignis stattfindet, dass die Welt hinschaut, dass wir die Möglichkeit haben. Und das wird jetzt in Amerika auf jeden Fall auch so sein.
Hast du nicht sogar ein Einreiseverbot dann bekommen in Katar? Irgendwas hast du mir damals erzählt. Bitte sag nochmal, was da war.
Das war noch vor der WM. Mhm. Ich habe davor noch für Magenta TV gearbeitet, habe dort die Europameisterschaft gemacht und eine Doku produziert über einen schwulen Katari, der geflohen ist nach Deutschland. Und für den Film bin ich zweimal nach Katar geflogen und wir haben ein bisschen zu sehr recherchiert und wurden...
Was heißt das, zu sehr recherchiert?
Wir sind in Slums gefahren und haben dort mit Gastarbeitern gesprochen, wurden beobachtet, haben versucht, diese schwulen Szene, die es ja doch auch gibt in Katar, ausfindig zu machen.
Das glaubt man gar nicht.
Und ja, tatsächlich, aber wirklich hinter verschlossenen Türen und naja, da sind wir natürlich dann aufgefallen.
Okay. Das heißt, du darfst jetzt da nicht mehr einreisen? Oder?
Es wurde mir gesagt, dass ich nicht mehr einreisen darf. Also auf meinem Pass wurde auch ein ganz komischer Stempel reingedrückt.
Wie schaut der aus? Was steht da drauf?
Das war einfach so wie ein Rejected-Stempel. Okay. Der war rot. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht, habe mir einen neuen Pass machen lassen. Aber bei der Einreise zur WM war alles in Ordnung.
Ah, du bist durchgekommen.
Dann bin ich zur WM gekommen.
Sehr gut, ja. Du hast dann noch eine Doku gedreht über Fußballspielerinnen im Irak, oder? Klingt auch spannend. Ich habe versucht, sie mir anzuschauen, aber ich finde sie nicht im Netz. Wo kann ich die sehen?
Das gebe ich dir auf jeden Fall. Okay. Ich dachte aber, dass das ZDF die noch online hat. Mhm. Scoring Girls, da ging es eher, ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, Tuba Tekkal, die sich dafür einsetzt, dass Mädchen einfach an den Ball kommen. Dass man durch Sport, durch den Fußball einfach die Werte, die wir kennenlernen, dass man Hemmschwellen abbaut, dass man einfach ja aufeinander zugeht. Und sie hat ein Projekt im Irak, was sie unterstützt, wo sie Mädchen die Möglichkeit gibt, Fußball zu spielen, was da natürlich revolutionär ist. Und dafür sind wir dann nach Erbil geflogen und durch den Irak. Es war sehr, sehr spannend. Tolle Menschen kennengelernt.
Aber was ist es verboten dort, Fußball zu spielen für Frauen oder nicht?
Die Kultur ist natürlich eine andere, ne? Also da ist der Mann schon noch der oben steht und dem du, der dir sagt, was du machen darfst als Frau. Als Frau bist du verschleiert. Das heißt, Fußball ist eher was man, ja, was nicht so alltäglich ist vor Ort.
Mhm. Wie schwierig war es, die Doku zu drehen?
Es war gut, weil Tuba einfach ein gutes Netzwerk hatte vor Ort. Wir konnten direkt, wir wussten, wo wir hingehen, wo wir unsere Anlaufstellen hatten. Wir haben ja ihr Projekt auch begleitet, wo sie mit den Mädchen immer Fußball spielt. Dementsprechend waren uns da alle Türen offen.
Ah, du hast keinen Stempel bekommen.
Da gab es keinen Stempel, da konnte ich wieder ausreisen.
Du lebst in Österreich, seit wann genau? Also du warst in Wien, dann bist du aber wohin gezogen? Und warum bist du raus aus Wien?
Warum bist du raus aus Wien? Gute Frage. Die Liebe hat mich erstmal nach Tirol gezogen, also in das Heimatdorf von meiner Mama. Da habe ich ein bisschen gewohnt und mein Bruder unterstützt im Café. Und dann bin ich relativ schnell nach Salzburg und habe dort bei Red Bull angefangen zu arbeiten. Bei Sport & Talk aus dem Hangar 7 war ich als Filmproduzentin tätig. Das war mein erster Job dann.
Das war dein erster Job? Okay, also des Jobs wegen von Tirol nach Salzburg.
Nach Salzburg. Praktikum angefangen, hochgearbeitet bis zur Senior Producerin, bitteschön.
Und kannst du dich an deinen ersten Arbeitstag erinnern?
Mein erster Arbeitstag bei Red Bull. Doch, da erinnere ich mich sehr. Ich bin auf diesen Campus gekommen und war überrascht, dass alle Menschen gut aussehen und alle Menschen gut gekleidet sind und super stylisch und wusste nicht so ganz, ob ich da in diese Welt reinpasse. Ich war überfordert mit den vielen Red Bull-Kühlschränken. Hab dann auch relativ schnell in den ersten Monaten, glaube ich, 5 Kilo zugenommen, weil man nicht jeden Tag Red Bull trinken sollte. Hab aber tolle Menschen kennengelernt, die mich aufgenommen haben und mit denen ich dann den Weg, es waren dann doch 8 Jahre, die ich bei Red Bull war.
8 Jahre?
Getragen haben, ja.
Was war das Schwierigste in diesen 8 Jahren, außer Red Bull trinken? Und das Schönste?
Das Schönste war die Möglichkeit zu reisen. Also es war noch eine goldene Zeit. Wir haben viel produziert, sind viel rumgereist. Ich habe den Skiweltcup begleitet hauptsächlich und durfte dann nach Chile zum Sommertraining, durfte nach Neuseeland zum Sommertraining, war immer nah an den Sportlern dran und diese Möglichkeit zu haben. Also wer schickt heutzutage noch einen Redakteur raus für einen 3-Minuten-Beitrag, einmal um die Welt, um dann zu drehen? Das findet einfach nicht mehr statt. Leider, wenn man so die neue Generation anschaut, das ist schon irre, was wir noch erleben durften. Mhm. Gleichzeitig war das aber auch viel, weil du unsere Sendung war Montag oder ist immer noch Montagabend und wir haben natürlich am Wochenende gearbeitet, die ganzen Sportevents begleitet und ich war in so einem Hamsterrad, dass man dann doch irgendwie 98 Stunden Wochen hatte und gar nicht mehr rauskam, weil man alles machen wollte, alles mitnehmen wollte. Du bist geflogen, hast am Flug transkribiert und den Film überlegt, kamst zurück, hast geschnitten, dann schon wieder den neuen Film überlegt. Also es war schon sehr anspruchsvoll. Ich habe enorm viel lernen dürfen in der Zeit.
Also du hast Beiträge gemacht, hast du auch mit den Gästen irgendwas zu tun gehabt? Oder?
Ich habe zu Beginn Beiträge gemacht, die ganzen Einspieler als Grundlage für die Talks und habe dann eine kleine Rubrik bekommen. Wir wollten, Social Media war damals kam ganz groß raus.
Ja,
und wir wollten mitspielen.
Was Neues.
Facebook Live, ja, heutzutage gibt es kein Facebook mehr, aber damals war das der Hot Shit auf jeden Fall. Und habe dort die Gäste, die dann in die Sendung kamen, nochmal auf Facebook interviewt und dass die Fans einfach mit kommunizieren durften. Die haben Fragen gestellt, ich habe die aufgegriffen. Es war ein lustiges Format.
Wie waren die Interviews dann für dich, dass du als Frau Sportjournalistin ist, glaube ich, heute überhaupt kein Problem, oder? War das damals anders?
Ich hatte nie Probleme damit. Also tatsächlich habe ich mich oft gefragt, ich bin so ein Mensch, ich gehe einfach rein und will es ausprobieren. Mhm. Mein Vater hat einmal ganz süß über mich gesagt, ich war in Australien und bin ja da rumgereist als Backpackerin, Work and Travel gemacht, aber ohne Work and Travel Visum, sondern einfach nur mit dem Touristenvisum, also schwer illegal. Und hatte einen ganz, ganz tollen Job und habe aber gesagt, stopp, ich fahre jetzt weiter, weil ich habe ja noch 3 Monate, ich will noch was anderes sehen und bin weitergereist und habe noch besseren Job. Ich war dann auf einmal Schnorchellehrerin, ja, also auf den Whitsunday Islands, so das Tollste vom Tollsten in Australien. Und da hat er mir in einer E-Mail geschrieben, dass er das so toll an mir findet, dass ich keine Angst habe, eine Tür zuzumachen und weiterzugehen. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung, dass man einfach probiert und einfach sagt, ich mache das jetzt, ich will das probieren. Manchmal rennt man auch in die Tür und dann zerbricht sie und dann hat man ein paar Scherbenhaufen, aber du lernst was draus und kannst weitermachen. Deswegen hatte ich da keine Probleme. Ich habe mich gefreut, ich sehe mich da, ich habe mich auch nicht in der Rolle als ich bin jetzt die große Sportjournalistin gesehen, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, Sportler zu interviewen und es geht ja um die, es geht ja de facto nicht um mich. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Grundlage, um da reinzukommen und sich auch nicht angreifbar zu machen. Ja. Mhm.
Hast du aber auch Sportlerinterviews geführt direkt nach Sportevents? Weil das ist ja eine richtige Kunst. Ich meine, da verliert man ja eigentlich immer. Du, also was stellst du
da
für Fragen?
Das?
Ich weiß nicht. Denk mal jedes Mal, wie schwierig. Na, okay, verlieren ist Blödsinn, aber wie schwierig ist das, Fragen zu stellen direkt nach einem Event oder nach einem Fußballspiel oder?
Ich glaube, die Fußballer sind schwierig. Mhm. Weil, wenn man andere Sportarten anschaut, die sind ja sehr dankbar, ne? Viele Sportler, wenn über sie berichtet wird. Bei den Olympischen Spielen jetzt, den Winterspielen sowie den Sommerspielen, war es so erfrischend, mit Sportlern zu sprechen, die einfach geredet haben, die sich gefreut haben, dass du da warst, die dich angeschaut haben. Und das ist ein Riesenpunkt. Fußballer schauen dich heutzutage nicht mehr an.
Was?
Fußballer, du musst mal drauf achten in Interviews. Die schauen meistens nach rechts und links. Es gibt Vereinzelte natürlich, aber die schauen dich nicht an. Und für die ist es so ein Schema F. Also ich würde da sagen, Fußballer zu interviewen ist schwer, aber Sportler und Sportlerinnen, und da gibt's ja echt viele tolle Sportarten zu interviewen, ist das Tollste eigentlich, weil du die genau da abholen kannst, wo sie gerade sind. Die verlieren gerade einen wichtigen Wettbewerb und sind todtraurig oder sie haben gerade den schönsten Moment ihres Lebens und haben gewonnen, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und geben dir dann ein Interview. Und dann rauszukitzeln, dass du genau diese Emotionen rauskriegst, dass du merkst, ich bin jetzt hier dein Safe Space. Also du darfst dich wohlfühlen und du darfst jetzt so sein, wie du bist. Das finde ich genau das Schöne, wieso ich den Job mache.
Was war denn, gibt es ein Ranking, deine 3 schönsten Interviews, deine 3 besten?
Oh, da muss ich nachdenken. Mhm. Meine 3 besten Interviews. Ein sehr gutes Interview habe ich bei den Olympischen Spielen mit Michaela Schifrin geführt.
Michaela, jetzt da in Milan Cortina?
Genau, in Mailand, nachdem sie ihre Goldmedaille geholt hat, mit einem Tag Abstand. Habe ich mich nochmal mit ihr hingesetzt. Allein, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, weil sie 1000 Anfragen hatte. Ich habe sie dann um 18 Uhr getroffen und sie war irgendwie auf 45 Presseevents vorher und hat sich trotzdem hingesetzt, durchgeatmet und super reflektiert gesprochen. Michaela hat ihren Papa verloren vor ein paar Jahren und das war so ein Riesenknackpunkt in ihrem Leben. Es hat viel mit ihr gemacht. Und ich habe 2 Jahre vor dem Verlust meine Mutter verloren. Mhm. Und dadurch, dass ich in diesem Skiweltcup-Zirkus unterwegs war, haben das alle mitbekommen. Ich habe das auch sehr offen kommuniziert und Michaela war mir unterstützend an der Seite, was ich ihr sehr, sehr hoch anrechne. Also wenn Sportler auch das Gegenüber sehen.
Super. Ja.
Und das habe ich versucht, auch bei ihrem Vater zu sein. Und es ist wirklich so eine respektvolle Ebene, die wir miteinander haben. Und das war in dem Interview schön, weil ich wusste, sie kann mir vertrauen, sie vertraut mir, sie setzt sich hin und freut sich jetzt einfach nochmal anders zu reflektieren und auf diesen Sieg und auf was da eigentlich Verrücktes passiert ist, zurückzublicken. Das haben wir gespürt. Das Interview war, finde ich, besonders.
Was haben dann Fußballer dann eigentlich für ein Problem? Was ist mit Fußballern los?
Was ist mit Fußballern los? Ich glaube, dass das Geld ist ein Riesenproblem. Das ist doch einfach im Vergleich zu vielen anderen Sportarten schon übermäßig bezahlt ist. Und die Bekanntschaft, also ich will auch den Menschen nichts abstreiten, weil natürlich sie sagen, hey, ihr könnt mir auch weniger zahlen, ich liebe meinen Sport. Ne? Also wenn es danach geht, bin ich mir sogar sicher, dass viele sagen würden, sie würden trotzdem weiter kicken wollen. Aber die können halt einfach nicht durch die Stadt gehen. Wenn du jetzt einen David Alaba bist, der hier durch Wien gehen will, kannst du das nicht. Du musst dich immer verstecken oder du wirst gesehen die ganze Zeit. Du kannst nicht einfach normal leben und dadurch baust du eine Distanz auf, was ja auch verständlich ist. Mhm. Stell dir vor, wir können hier nicht rausgehen und einfach einen Kaffee trinken gehen. Das wäre schlimm. Oder ein Aperol Spritz trinken und sich freuen und nicht irgendwie gleich eine Schlagzeile lesen, säuft vor irgendwie dem Podcast hier mit dir zum Beispiel.
Genau, ja, verstehe ich. Andererseits sind sie bei Interviews ja in ihrem Metier, also in ihrem Safe Space quasi, oder? Das heißt, sie könnten dann doch dir in die Augen schauen.
Ja. Ja, ich finde es schwierig, weil was fragst du nach so einem Spiel beim Fußballer? Ich versuche dann schon auch immer wieder kreative Ansätze und was anderes fragen, aber de facto hast du das meistens 90-Minuten-Spiel und da sind zwei, drei wichtige Szenen passiert und über die sprichst du danach. Mhm. Und entweder du erwischst ihn auf einem guten Fußgrad und der kann darüber schon reflektieren oder hat sich Gedanken drüber gemacht oder du kriegst einfach Floskeln hingehauen. Und das ist so ein bisschen, ja, vielleicht hat man alles schon zu oft gehört. Fußball ist so präsent. Du hast jeden Tag ein Spiel. Wir haben eigentlich gefühlt nur englische Wochen. Du hast Champions League, Europa League, Conference League. Ach, und da ist auch noch ein tolles Spiel. Wir haben Freundschaftsspiel, die WM steht. Also es ist so viel Fußball, dass du so viele Fragen hörst, dass du alles schon mal gehört hast.
Ist es denn frustrierend, Interviews zu führen mit Fußballern?
Ah, frustrierend. Ab und zu ärgere ich mich schon danach und denke mir, Mist, habe ich den falsch abgeholt, habe ich ihm nicht das Gefühl gegeben, hier kann er jetzt kurz reden. Relativiert es aber wieder schnell und sag mir, okay, es war jetzt nicht das, ich bin auch nicht das erste Interview meistens nach dem Spiel, sondern das 24. Und dann wird alles schon mal gesagt. Also deswegen, nee, ich denke mir, das gehört dazu. Abhaken, weiter geht's und dann erwischst du wieder mal einen Conny Leimer, der enorm toll mit dir redet und dich anschaut.
Ja. Sehr brav, Conny. Gut so. Du hast vorher gesprochen von Türen zumachen, aufmachen. Irgendwann hast du die Tür dann bei Servus TV auch zugemacht. Warum das?
Tatsächlich war es wegen meiner Mutter. Meine Mutter ist schwer krank geworden.
Okay.
Und ich habe gesagt, ich möchte sie jetzt pflegen gehen und ihr helfen, einfach da sein. Habe dann bei Servus TV gesagt, ich gehe jetzt mal und schaue, wie es wird. Und dann ist sie relativ schnell verstorben nach der Diagnose. Und das war so ein bisschen ein Zwischenraum. Ich habe mir nicht mehr vorstellen können, jetzt wieder zurück in dieses Hamsterrad zu gehen. Es ist gerade so was Einschneidendes in meinem Leben passiert. Und wir waren als Schwestern, als Familie vor Ort, haben unseren Papa unterstützt oder mit ihm versucht, so diese Zeit zu durchleben. Und dann habe ich gesagt, ich mache einen Schlussstrich und ich bleibe jetzt mal hier, helfe meinem Papa, die haben einen Café aufgemacht gehabt. Das muss ja irgendwie auch weitergehen. Mama war da die Seele von. Und dann mache ich nur noch mit Herzensprojekten weiter. So war meine Vorstellung.
Und wie ging es dann weiter?
Jetzt wird es super esoterisch.
Okay, bin gespannt.
Ich habe Kuchen gebacken tatsächlich erstmal und habe das noch nicht esoterisch, aber es war sehr lecker und es ist auch immer noch sehr gut. Mein Papa hat das Kuchenbacken perfektioniert, also da ist meine Mama sehr stolz, wenn sie von oben runterschaut. Wir haben geholfen und ganz normal unseren Alltag gehabt und dann war es kurz vor Mamas ersten Todestag, bin ich mit einer Flasche Sekt ans Grab gegangen. Und habe eine E-Mail bekommen, dass der Tigerentenclub, also eine sehr renommierte Kindersendung in Deutschland, eine Moderatorin sucht. Und das fand ich ein bisschen schräg, weil ich habe mich nicht aktiv beworben, habe diese Nachricht gelesen, wusste, Tigerentenclub war so mein Ding. Wir haben zu Hause immer die alten Kamerarekorder und Kassetten vom Papa überspielt und uns aufgenommen und Tiger in den Club gespielt. Da bewerbe ich mich jetzt mal. Vielleicht ist es ja ein Zeichen. Und habe meine Bewerbung rausgeschickt und bin zum Casting gefahren und habe das bekommen. Und auf einmal war ich Moderatorin.
Beim Tigerentenclub.
Über Nacht, ja.
Also eigentlich ganz was anderes, oder? Von Sport zum Kinderfernsehen.
Total. Tat aber enorm gut.
Weil?
Also Kinder sind großartig. Kinder sind ehrlich. Kinder haben keine Scheu. Kinder sagen dir, wenn sie was gut, aber auch schlecht finden. Also es ist wirklich schön, ein schönes Format gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Aber irgendwann hat mir der Sport dann auch wieder gefehlt.
Wie lange hast du das gemacht, den Tigerentenclub?
Tatsächlich nur ein Jahr. Mhm. Das war in der Corona-Zeit, wo wir dann gebraucht wurden und wo man dann längere Strecken gefüllt hat. Und das war in Baden-Baden, also in Deutschland. Ich habe immer noch in Österreich gewohnt und wusste, ach, es ist super schön, ich mag das. Ich will aber nicht im Kinderfernsehen irgendwie stecken bleiben, sondern möchte schon zum Sport zurück. Und bin dann nach Hause zurück, nach Österreich und habe mich selbstständig gemacht und meine Produktionsfirma gegründet.
Einfach so?
Einfach so. Ich dachte mir, hey, ich habe so lange bei Red Bull gearbeitet, ich kenne ein paar Leute und vielleicht passiert ja was. Und tatsächlich kamen viele auf mich zu und haben gefragt, ob wir Projekte machen wollen. Also ich musste nicht Klinken putzen gehen, sondern habe so die Saat, die man gesät hat in den Jahren zuvor bei Servus TV, ernten können. Es war ein schönes Gefühl.
Waren das dann die Dokus, die du gemacht hast mit zum Beispiel Marcel Hirscher? Oder auch die Schweizer Skifahrer?
Genau, Marcel Hirscher war noch, als ich angestellt war bei Servus TV, mhm, mit Anna Fenninger zusammen oder Veit mittlerweile. Meine erste Doku als Selbstständige war die mit Marco Odermatt und Loic Meillard, die Schweizern, die ich eine Saison begleiten durfte.
Die gibt's auch noch auf Servus TV on, die kann man sehen.
Auf Servus TV ist die Marcel Hirscher und die ist auf Red Bull TV. Ja, die müsste doch online, ja, sein, Bending Gates.
Ich habe heute reingeschaut, ja, lustig.
Ach, du hast
da
sie gesehen sogar.
Da war ja noch nicht der Dominator, der Marco oder Marco.
Nein, eben, das war genau zwei Saisons, bevor es losging. Es war genau der richtige Zeitpunkt, wo man noch nah dran sein konnte, wo man so ein bisschen mitbekommen hat, wie dieses Gefüge Schweizer Team sich zusammenschweißt und was sie auszeichnet, ne, dass sie so erfolgreich sind.
Ja, und jetzt fahren sie alles in Grund und Boden, unglaublich, ja.
Und haben tolle Charaktere. Ich darf zurzeit nämlich wieder eine Doku produzieren.
Okay, sag.
Über Franjo von Almen,
cooler
also
Hund.
Der nächste
cooler
Schweizer.
Hund, ja,
und der,
ja,
ist wirklich
ein
cooler Hund.
Ja.
Der ist wirklich toll, der ist großartig, der ist lebensfroh, der lacht die ganze Zeit und der hat wirklich Spaß. Also das ist nicht gespielt, sondern der hat einfach Bock, Ski zu fahren und hat einfach Bock, schnell zu sein und ist so unglaublich dankbar, dass er das erleben darf, weil der auch aus ganz anderen Verhältnissen kam, auch Schicksalsschläge erlitten hat und trotzdem jetzt da stehen darf und 3 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Also die Doku wird super.
Ist Marco Odermatt sauer auf Franjo von Almen, dass er so viel bei Olympia gewonnen hat?
Also ich glaube, sauer ist das falsche Wort. Ich glaube, er ist enttäuscht von sich selber. Man hat es bei den Olympischen Spielen, man hat es aber schon vorher in Kitzbühel gesehen, wo er nicht die Gams gewinnen könnte, dass er sich echt immer ins Fäustchen beißt und überlegt, was läuft hier gerade schief. Und jetzt kommt da so ein Franjo, ganz, ich meine, der ist ja mit dem Smile immer am Start, rennt da rum, nimmt das alles nicht so ernst, hat einfach Spaß und schnappt ihm die Medaillen weg. Also das muss schon was mit deinem Ego machen, wenn du eigentlich derjenige bist, wo jeder sagt, da hast du Marte Wiesen, der wird jetzt eh alles, ja, gewinnen.
Wie nah lassen die dich eigentlich ran bei den Dokus? Ist schwierig, oder? Also gibt es da Grenzen, muss ich sagen, Schluss jetzt, oder darfst du überall mitgehen mit der Kamera?
Mit Franjo haben wir jetzt so eine Abmachung, dass ich überall mit dabei bin, also was wir da vor uns ausmachen, welche Trips wir machen. Er war jetzt auf Madeira biken, dann gehen wir zu ihm nach Hause, zum ersten Mal sein Elternhaus sehen oder wo er wohnt mit seinem Bruder zusammen. Das sind schon Einblicke, die er vorher nicht gegeben hat, wo er auch kurz überlegen musste, was will ich überhaupt, dass man sieht. Ja, da hing da wirklich die Medaille in irgendwo der Ecke und es war echt ganz cool. So genauso habe ich mir seine Wohnung vorgestellt, sehr chaotisch alles, sehr wild. Aber ich sage immer ganz klar, ich bin dabei und ich bin beobachtend dabei und das ist ein Safe Space. Und wenn du aber irgendwann sagst, okay, stopp, dann machen wir Stopp. Und dadurch öffnen sie sich meistens auch, weil sie wissen, okay, ich bin jetzt kein Alarmjournalist, der jetzt, wenn ich irgendwas Tolles gedreht habe, das veröffentlicht wird, sondern wir können da nochmal drüber reden.
Ich finde ja auch deine Moderation mit Marco Büchel großartig beim ZDF. Also ihr seid wirklich ein eingespieltes Team. Geht das weiter?
Vielen Dank. Auf jeden Fall geht's weiter, natürlich. Ja. Ski, ich kannte Marco ja schon lange, weil ich im Weltcup unterwegs war und es war so immer mein Traum, mal Ski moderieren zu dürfen. Dass es jetzt im ZDF geklappt hat und ich das jetzt in der dritten Saison machen darf, ist irre. Und ich glaube, das merkt man auch. Wir kennen uns gut. Wir haben im Ski auch schon viel miteinander erlebt. Wir sind auf Augenhöhe. Natürlich nicht auf Augenhöhe. Er ist schon noch der Experte und er hat sich getraut, runterzubrettern. Aber ich verstehe auch schon was vom Sport und das hilft dir, ja, einfach entspannt zu reden. Weil ich finde, genau das macht eine Moderation aus. Das ist schon wieder nicht ich, die da stehe und irgendwie das Licht ist in mein Gesicht, sondern das ist Marco Büchel, der Experte ist und wir haben die Skifahrer und Skifahrerinnen, die da jetzt gleich den Berg runterkommen. Und darum geht's und darüber unterhalten wir uns, so wie wir beide jetzt gerade.
Und wenn die Kamera aus ist, ein paar Mal hast du schon gepostet, du tanzt dann kurz entspannt, Marco Büchel findet das komisch.
Ich tanze sehr viel sogar.
Okay.
Ich habe total Spaß, ich finde es immer irre, dass man da stehen darf. Das ist für mich noch nicht so ganz angekommen, dass das jetzt echt geklappt hat. Und ich mag das, wenn man einfach Spaß hat. Also ich bin jemand, und da muss ich aufpassen, weil viele natürlich am Set das manchmal befremdlich finden, ne, wenn du da anfängst zu tanzen, weil die ganze Zeit der super Musik läuft. Ja, wenn du in Kitzbühel stehst und der DJ macht Wackelkontakt rein, dann musst du halt auch mittanzen. Da kannst du nicht einfach stehen bleiben und seriös sein. Ich tanze viel, ich singe viel, ich habe einfach Spaß. Und das ist aber so ein bisschen schmaler Grat natürlich. Es muss dann irgendwann auch professionell sein. Nach außen kann es auch wirken, dass ich nicht bei der Sache bin, aber ich brauche das ein bisschen zur Konzentration. Das haben wir auch in Wien, als du mich bei Kanal Plus besucht hast. Da renne ich rum und renne barfuß rum und lache und bin laut. Und andere gehen eher in sich, kehren in sich, atmen, wollen nicht, dass man mit ihnen redet. Und das kann ich nicht, weil dann bin ich nicht bei mir. Ich bin eher bei mir, wenn ich laut bin.
Kannst du gut singen?
Ich würde sagen, okay. Doch, ich kann mir gut Texte merken, auf jeden Fall.
Was singst du denn? Hast du ein bestimmtes Genre, das du gern singst, oder?
Nein, da bin ich ganz schlecht. Also meine Schwestern lachen mich immer aus, wenn man meine Spotify-Playlist anhört, dann kommt da irgendwie Wackelkontakt, Witz, und dann auf einmal wieder irgendwas ganz Trauriges, also es ist wild durchmischt.
Mhm. Wie bist du zu Kanal Plus gekommen?
Wie bin ich zu Kanal Plus gekommen? Tatsächlich auch wieder über meine Vergangenheit, also über Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich dann vorgeschlagen haben und die gesagt haben, Mensch, schau sie dir doch mal an und es könnte was werden. Und Thomas Drückeschütz hat dann gesagt, wir probieren's und es hat geklappt, was mich gefreut hat, weil das mein erster Job als Moderatorin in Österreich ist, als Halbdeutsche, halb Österreicherin, auch wenn man halt leider mehr das Deutsch raushört. Das ist ein gewagter Schritt, aber ich feiere es total.
Ich finde es auch gut. Also du verleihst eben durchaus Glanz auch, ja. Es gibt irgendeinen Unterschied zwischen Experten in Österreich, Fußballexperten und Experten im ZDF?
Ah, das ist eine gute Frage. Was mir an Österreich so gefällt oder wieso ich mich hier daheim fühle, ist, dass sie alle locker sind. Hier hat man einen Schmäh. Hier traut man sich. Hier ist es eher alles sehr amikal, sehr per Du. Das ist eigentlich normal, dass es per Du ist. Und in Deutschland haben wir doch immer noch diese Barriere mit dem Sie. Hier müssen wir siezen. Hier sind wir jetzt im Fußball, also sind wir auch ernst. Also das ist jetzt hier staatstragend und du hörst es auch in ganz vielen Vorberichten, wie ich finde, dass das so reingedrückt wird und überragend hörst du die ganze Zeit. Es gibt so Begriffe, wo ich immer denke, ah, okay, kriege ich Gänsehaut, habe ich jetzt schon 100 Mal gehört. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, der Zugang. Es ist näher in Österreich, weil es natürlich auch kleiner ist, ich glaube, weil es noch viel emotionaler ist, jetzt auch mit der WM-Teilnahme. Diese Freude, die spürt man einfach und die teilt man und da ist jeder irgendwie on fire. Und in Deutschland haben wir natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Da ist jetzt
mehr Druck, oder?
Viel mehr Druck, viel mehr Historie auch. Und dann wird halt ein Julian Nagelsmann auch mal ausgelegt, wenn man gegen einen guten Undav schießt.
Oh, stimmt, ja. Mit wem bist du dann im Team beim ZDF?
Ich bin ein Reiseteam. Also ich werde vor Ort sein und nur mit meinem Kameramann und Assistent und Aufnahmeleiter durchs Land reisen, werde eigene Spiele moderieren, Interviews vor Ort machen und Filme drumherum produzieren. Also schon wieder die eierlegende Wollmilchsau. Wie sagt man das?
Eierlegende Wollmilchsau.
Eierlegende Wollmilchsau. Komm, so sind wir es, ja.
Hast du das schon durchgeplant wahrscheinlich, oder? Muss man jetzt schon machen.
Ja, die Gruppenphase haben wir durchgeplant. da bin ich echt jeden zweiten Tag habe ich ein Spiel und fliege von San Francisco weiter nach Los Angeles, weiter nach Pipapo. Und dann ist der Cut, wenn wir natürlich nicht wissen, wie es weitergeht, wenn die Spiele neu ausgelost werden und das ZDF natürlich auch mal in Verhandlungen geht mit Magenta und ARD, wer welche Spiele zeigt. Das heißt, wir werden dann erst am 28. Juni, an meinem Geburtstag, am Reisetag erfahren, wo es weitergeht.
Also bist du auf Standby quasi.
Dann bist du auf Standby, beziehungsweise hast dann halt am Morgen, wenn du aufwachst, dein Ticket im E-Mail-Postfach und weißt, welches Spiel du als nächstes betreuen wirst.
Neben Glückwünschen zu deinem Geburtstag.
Hoffentlich, ja.
Wie wirst du ihn feiern, glaubst du?
Ach, ich glaube, das wird ein sehr entspannter Geburtstag. Am 27. Juni haben wir ein Österreich-Spiel vor der Brust. Das werde ich moderieren, da freue ich mich sehr drauf. Und dann wird natürlich danach beim Sieg angestoßen. Stefan Oesen, unser Experte bei Canal Plus, den habe ich schon gesagt, wir gehen danach auf jeden Fall was trinken und feiern. Und dann werden wir müde sein am 28. und hoffentlich irgendwo hinfliegen, wo es schön warm ist. Wobei es überall warm in der Zeit.
Es ist jetzt... Eigentlich ist es ein No-Go, die Frage, ich stelle sie trotzdem. Was glaubst du, wie weit kommen die Deutschen und die Österreicher?
Die Österreicher, die sehe ich schon weit. Also ich glaube, dass die Gruppe schwer ist, aber machbar. Und die Mannschaft ist gut. Ralf Rangnick hat da echt was geschaffen. Und du merkst auch dieser Teamgeist. Du merkst, dass da echt viel Qualität auch vorhanden ist. Deswegen sehe ich die Österreicher, also ich habe schon ein, zwei Mal gesagt, dass man sogar Weltmeister werden könnte.
Was?
Da habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ein bisschen Druck tut ja gut. Und die Deutschen, ja, die Gruppenphase werden sie auf jeden Fall überstehen. Die ist einfacher, die Gruppe. Ich glaube aber nicht, dass es so weit für die Deutschen geht.
Wirklich?
Ja, ich bin da eher skeptisch.
Warum?
Ja, wir sind ein Team und da ist echt auch viel Qualität auf dem Platz, aber da ist schon ein Riesenunterschied und Luft nach oben, wenn man sich Spanien anschaut, wenn man sich Frankreich anschaut und auch was da von der Bank kommt, ne? Also da ist schon echt, ich glaube, diesen Sprung, den kann Deutschland nicht machen.
Ralf Rangnick ist ja Experte immer noch, glaube ich, oder bei Canal Plus?
Immer noch, mit dem werde ich dann auf eigenen Tempo, das wird später ausgestrahlt, ne? Aber den werde ich wiedersehen beim PSG München Rückspiel.
Ja, stimmt, ja. Ja, wir strahlen später aus, stimmt, ja. Egal. Du hast ja gesagt, du wärst gerne Schauspielerin geworden und du machst Filme, es sind jetzt Dokus, keine Spielfilme. Aber könntest du dir vorstellen, mal Spielfilme auch zu machen?
Zu produzieren, meinst du?
Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe, als meine Mutter gestorben ist und ich die angefangen habe, Filme zu produzieren, habe ich für den ORF auch Bergwelten produziert, also Tirols schönste Bergdörfer, eine Doku-Reihe. Und das war wunderschön, einfach in den Bergen unterwegs zu sein, die Menschen zu treffen, den Menschen Raum zu geben, sie zu begleiten, was sie tagtäglich machen, um 3 Uhr aufstehen, um ihre Kühe zu melken, um Käse zu produzieren und einfach den Sonnenaufgang anzuschauen und irgendwie... Ja, so mit der Natur zu leben, das hat enorm viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass der Sport mir gut tut, aber dass es auch manchmal gut tut, wenn du einfach nach rechts und links schaust. Also wenn du einen Spielfilm hast, her damit, bin dabei.
Reden wir mal über deinen Lieblingsfilm, hast du einen?
Ich habe einen, der ist aber schon älter, 2000, ich glaube 13 oder 12 ist der rausgekommen. Der heißt Her. Kennst du den Film?
Kenne ich. Ist mit Joaquin Phoenix.
Der beste Schauspieler überhaupt, oder?
Großartiger Schauspieler, muss ich auch sagen. Der kann alles. Also von
Wahnsinn.
Joker bis Hör. Sagen wir kurz, für alle, die es nicht wissen, wie würdest du den Film inhaltlich beschreiben?
Der ist sehr pastellig, der Film gedreht. Und du hast Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der sich in seine KI verliebt. Also in eine wunderbar, und das war so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Film ist irre. Scarlett Johansson spielt diese KI, beziehungsweise spielt sie nicht, weil die KI ist natürlich nur per Stimme die ganze Zeit im Raum. Und man hört sie nur sprechen. Und man muss sich diesen Film original anschauen, weil diese Stimme, die geht unter die Haut. Also wenn man so sprechen kann, hat man schon gewonnen. Das ist wirklich alles auf dieser Welt.
Ja.
Und er verliebt sich in seine KI und ich glaube, sie hieß Samantha, die KI. Und sie werden ein Liebespaar und führen enorm enge Gespräche. Die ganze Zeit über. Also dieser Film findet eigentlich fast nur in seinem Raum statt und es ist sehr einengend, es ist sehr traurig und sehr langsam erzählt, aber gleichzeitig auch sehr tiefgründig. Also ich liebe Filmromanzen, also ich kann mir ganz viele romantische Filme anschauen, habe aber selten so eine tiefe Beziehung erlebt wie in dem Film, was natürlich total absurd ist, ne, weil wir hier von der KI reden und wir reden von Release 2012, also schon
wie
sehr
visionär ist das bitte,
irre,
ja, unglaublich, ja.
Muss man vorstellen. Und heutzutage gibt es ja, glaube ich, sogar, ne, also dass Leute sich mit ihrer KI vermählen oder so.
Hab schon drüber gelesen, ja.
Ich glaube auch, also in Amerika
aber
wahrscheinlich.
Ja, genau, ja. Aber damals war es noch weit weg.
Absurd, und, ja. Damals war es so weit weg und das fand ich so schön, die Frage, die man sich stellen kann, wie einsam bist du, wie viel Einsamkeit lässt du zu und wie viel Tiefe gehst du ein mit was ja geschaffen ist, ne? Was ja nicht ein Mensch ist, so wie wir uns jetzt unterhalten, sondern das ist eine KI, die aber enorm schlaue Fragen stellt, enorm tiefgründige Fragen. Was bedeutet Liebe? Braucht es Nähe? Reicht es nicht auch auf einer mentalen Ebene, dass man miteinander redet, sich austauscht? Das hat mich schon sehr zum Nachdenken angeregt.
Ich fand es auch wirklich tatsächlich traurig, das Ende, weil wir spoilern das jetzt einfach, ja, aber müssen wir gar nicht großartig spoilern. Das Ende ist jetzt, obwohl es eine KI ist und sie sich dann von ihm trennt, ist es eigentlich absurd, aber ich habe es wirklich traurig gefunden. Für einen Moment zumindest. Also die Macht des Films irgendwie, dass man da überrumpelt wird, oder?
Weinst du bei Film?
Kaum.
Wirklich?
Ja.
Ich weine nur. Ja. Also ich meine bei jedem Film, ich weine sogar bei Bauer sucht Frau. Also das kann man, glaube ich, nicht.
Warum? Warum bei Bauer sucht Frau?
Egal, wenn irgendeine schöne Szene ist, wenn was echt ist dann, und es mich berührt, dann weine ich. Aber bei Her habe ich besonders geweint. Und aber so geweint, dass ich danach mich hingesetzt habe und ich schreibe Tagebuch und wirklich mal drüber nachgedacht habe, was so Beziehungen ausmachen.
Ja.
Und das finde ich so irre, dass du nach einem Film, wo du eine Beziehung siehst, die eigentlich nicht existent ist und die nicht funktioniert, weil die so einseitig sein sollte, also das Körperliche würde mir fehlen und trotzdem denkst du aber, welche Beziehung will ich haben, wer bin ich eigentlich, so, wie reden wir miteinander,
ja
sehr spannend.
Und hat das irgendwas verändert in deinem Denken, der Film, das Ansehen des Films?
Ich bin immer sehr skeptisch, ich nutze die KI nicht, ich bin da so ein bisschen ein Boomer, ich habe total Angst vor der KI. Also da gibt's ja auch ein paar Filme, die dann sagen, dass die KI uns irgendwann mal übernehmen wird und dann gegen uns Menschen geht. Deswegen, und ich will das Denken auch nicht verlernen. Also viele bekomme ich mit in meinem Umfeld, die nutzen ChatGPT, und um sich Fragen zu überlegen oder irgendwas, aber ich habe dann total Angst, dass ich irgendwann zu faul werde. Ich finde so diesen Sprung, wenn man zurückschaut, früher, wie man in der Schule war, ne, wo man was gelesen hat und dann nachschlagen musste und nachfragen musste, und heutzutage bist du mit zwei Klicks, hast du alles rausgefunden, was du brauchst. Das ist enorm erleichternd für uns auch als Journalisten, aber gleichzeitig ertappe ich mich manchmal, dass ich denke, okay, ich bin faul, ich lese mir das und dann lese mir das durch und hab's vergessen. Und früher hat man sich das irgendwie durchs viele Arbeiten noch besser gemerkt. Und deswegen bin ich so ein bisschen distanziert zu KI. Meine Schwester redet mit ihrer KI. Das hat mich total erschrocken. Die läuft rum und redet und die hat eine eigene Stimme und die sind Freunde und lachen miteinander. Und das finde ich dann so, Gott, bitte nicht. Das können wir nicht machen.
Ja.
Also das hat mich skeptischer gegenüber der künstlichen Intelligenz auf jeden Fall dahin gebracht, weil ich mir gefragt habe, wenn die so sich anpassen können und so tief mit dir reden können, ist doch echt gefährlich auch. Aber gleichzeitig hat es auch bei mir so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, um zu fragen, okay, was will ich eigentlich von der Beziehung? Wie nah möchte ich jemanden an mich ranlassen? Möchte ich jemanden an mich ranlassen? Geht's da um mich? Geht's da um uns beide? Also es ist ja mal so dieses, ja, meine Mama, ich zitiere sehr oft meine Familie, merke ich heute, aber meine Mama hat immer gesagt, Amelie, wenn du dich selbst nicht liebst, dann kann dich kein anderer lieben. Und diesen Spruch habe ich nach dem Film verstanden. Dieses bei sich bleiben und mit sich zufrieden sein und dann führst du eine gute Beziehung.
Sie gehen ja auch fast durch alle Stages der einer Beziehung. Das ist wirklich so gut geschrieben, so gut gemacht, ja, weil sie dann auch wirklich teilweise die KI auf ihn angefressen ist.
Ja, zickig
Eifersucht
wird,
ist auch
Eifersucht,
zickig,
ja.
Eifersucht ist im Spiel. Und trotzdem ist es alles glaubhaft.
Ja, und auch wie er darauf reagiert, ne? Also wie du da liegen kannst und nur von der Stimme umhüllt sein kannst und das dich erfüllt.
Mhm.
Ich meine, heutzutage, die Welt ist so klein geworden durch FaceTime, ne? Also Fernbeziehungen sind einfacher geworden, weil du dich anrufen kannst, dich am Handy siehst. Aber ich dachte immer, eine Fernbeziehung ist super schwer, weil du ja die Person nicht bei dir hast. Und du siehst sie dann am Handy, aber du kannst sie nicht berühren, du kannst sie nicht spüren. Oder sind wir zu oberflächlich geworden? Oder kannst du das, indem du einfach dir die Zeit nimmst und sagst, wir reden jetzt und wir unterhalten uns. Also ich hatte das auch mal in meinem Leben, dass ich eine Beziehung aus den Augen verloren habe oder wir haben uns kurzzeitig auseinander verloren, sind dann aber wieder zusammengekommen zum Glück. Aber das war, ich habe gemerkt, bei mir passiert so viel. Ich renne von A nach B, ich habe einen Film, ich habe eine Moderation und jetzt muss ich den auch noch anrufen und dem das alles erzählen, aber ich kann ihn auch nicht anrufen, weil der kennt die alle gar nicht. Wo fange ich dann an? Bei Adam und Eva übrigens. Und habe ich es weggelassen. Ich habe einfach nichts erzählt, sondern einfach nur alles gut, tschüss, danke. Und okay. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, verliert man sich, weil man am Leben nicht mehr teilnimmt. Und da muss man einfach wieder anfangen zu reden und eben nicht mehr ja oberflächlich miteinander reden.
Ja, Sie haben auch, jetzt nochmal kurz zum Film her, Sie haben auch Sex miteinander.
Ja.
Ich dachte schon, okay, was kommt jetzt auf mich zu, wie ich damals den Film gesehen habe? Wird das jetzt peinlich? Ist das ein Fremdschämen-Moment? Aber war es gar nicht.
Nein, es war wunderschön dargestellt.
Ja.
Eben in diesen Pastelltönen. Mhm. Und die haben eine großartige Musik. Ich weiß nicht, wer die Musik komponiert hat. Ich habe die auf meinem Handy drauf, weil ich die echt so sehr, die geht mit und die unterstreicht die ganze Szene nochmal. Und es ist was super Intimes und gleichzeitig aber total angenehm zum Schauen.
Und auch was... Ich muss auch sagen, ich bin auch wirklich begeistert von dem Film. Was ihn ausmacht, ist das Interessante, schauspielerisch eben und stimmspielerisch, keine Ahnung, wie ich das sagen soll,
weil
es eine Romanze ist zwischen Joaquin Phoenix, der dauernd zu sehen ist, also der trägt den Film, und aber auch von Scarlett Johansson, die nur zu hören ist. Die ist ja wirklich nie zu sehen.
Die ist nie zu sehen und ist für mich aber eigentlich Oscar-reif gewesen, was sie da abgeleistet hat. Also weil eine Stimme, ich meine, du weißt das auch, ne? Mit der Stimme spielen zu können, das ist das A und O. Gute Laune zu haben und Freude zu verstrahlen und gleichzeitig auch traurig zu sein. Aber in so einem Riesenfilm, wo du durch eine Emotionsachterbahnfahrt gehst mit deinem Partner, nur mit deiner Stimme und dann hat sie ja so eine bassige, rauchige, warme, einhüllende Stimme. Also... Mhm. Wenn du dahin kommst, hast du gewonnen. Ich sag's nochmal. Ich hätte gern ihre Stimme.
Schwere Empfehlung.
Unbedingt. Ja, 10 von 10.
Ja, finde ich auch. Bin ganz bei dir. Amelie, das war's. Ich danke dir vielmals. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder?
Ging jetzt sehr schnell.
Ja. Ein cooles Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank auch an alle Leute da draußen, dass sie zugehört haben. Schaltet gern wieder ein. Amelie, wir sehen uns sicher wieder.
Auf jeden Fall. Nächstes Jahr dann wieder.
Genau. Tschüss, Baba.